Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe. Es ist die 15. Ausgabe, Julia. Es
wow.
Ist irgendwie ein Jubiläum. Der Nahaufnahme, ich bin Esther Distelmann von Radio Feuerwerk.
Und ich bin die Julia Fichtel von der Feuerwerk-Fachstelle Pop. Und ich darf heute die Emily vorstellen. Herzlich willkommen.
Hi, Emily.
Hi.
Emily Gendron, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist mir wirklich eine besondere Ehre, Sie vorzustellen, denn Emily ist einmalig. Sie kommt aus Montreal, Kanada und hat sich in die Münchner Subkultur verliebt. Von Noise bis Indie-Pop, von Krautrock bis Techno und hat deshalb als Fan 2014 den Tumblr-Blog Munich Again gegründet, ist dann 2015 zum ersten Mal nach München gekommen, erstmal zu Besuch für 2 Wochen, um so ein paar Münchner Bands auch persönlich kennenzulernen, zum Beispiel Tom Wu und die Damenkapelle. Und ja, weil man aber in München so überrascht, also erfreut war, dass jemand aus Kanada kommt und so einen geilen Blog angefangen hat, hat man gleich mal ein Spontanfestival für die Emily organisiert. Und damit begann eine sehr enge und immer enger werdende Bindung von Emily an München. Tatsächlich ist sie dann hierher gezogen, zunächst mit einem Sprachvisum, aber darüber müssen wir noch genauer reden. Hat eine eigene Veranstaltungsreihe, die auch Munich Again heißt oder hieß, da müssen wir auch noch drüber reden, gegründet, hat Festivals mitorganisiert, unter anderem im Import-Export, um zum Beispiel das Knobs & Wires Festival. Und genau neben diesem Kuratieren und Planen von Veranstaltungen, übrigens auch als technische Leiterin, was ich sehr spannend finde, ist sie Lichtdesignerin und legt unter dem Pseudonym The Queenston auf. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt zu erfahren, wie diese enge Bindung an München sich ergeben hat und sage deswegen herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Emily Gendron oder wie man sie im Wartezimmer aufruft, Emily Gendron.
Genau.
Oder? So ist das hier in Deutschland.
Ja. Die Frau Gendron, bitte.
Die Frau Gendron, bitte. Ins Wartezimmer. Ja, du hast ja gerade schon, Julia hat ja eine sehr schöne Vorstellung deinerseits gemacht und das alles auf München bezogen. Jetzt hatten wir ja hier gerade Europawahlen. Wir sind ja in unserer Juni-Ausgabe und mich würde total interessieren, was bedeutet denn Europa für dich als Kanadierin?
Also Europa ist ein Traum, also wenn man vergleicht mit Amerika generell, also in Amerika für mich, das ist die Bindung auch, also Kanada, USA, Mexiko, Südamerika, also es ist mehr als nur Trade Deals und so weiter, das ist wirklich auch also eine Vision von Sozialsicherheit für Menschen und das haben wir überhaupt nicht. Und also zum Beispiel, es gibt Ärzte, die sich in Kanada ausbilden. Und dann die gehen nach Amerika, weil da die machen mehr Kohle. Und also es gibt kein Solidarity also mit also dem ganzen System. Und ja, es ist also der Gras ist immer grüner.
An die andere Seite.
Ja. Und hier, das ist so, es ist grüner hier. Und also es ist eigentlich grüner gestern geworden dann auch.
Ja, okay. Also ist, Europa ist eine Solidarität. Ist solidarischer für dich aus der Perspektive.
Also der Traum und die Vision von einem Europa, der also sich zusammen, also sich zusammenbleibt und also wenn jemand ist in der Chaos, dann wir helfen und so weiter. Das natürlich, es ist jetzt nicht so.
Es gibt, ja.
Also mit also Rechtsruck in Europa, Populismus und was passiert gerade in Frankreich und Italien. Das ist sehr schade.
Ja.
Und aber ja, also
wir verlieren
was kann man
unsere Nachbarländer.
Ja.
Mhm. No, aber es no ist gut, solange, ich habe immer das Gefühl, solange es auf jeden Fall noch genug Menschen gibt, die diesen Traum eben haben von diesem vereinten Europa und dieser natürlich nach einem anderen Vorbild als die USA, weil wir ja auch mehrere Sprachen haben und so weiter und so fort. Aber solange der Traum noch da ist und auch irgendwie diese Wertschätzung für diesen langen, langen Frieden, den wir hier jetzt hatten, irgendwie...
Nur ein bisschen mehr Demos. Es hilft, in der Straße zu gehen. Auch für die Moral, der Herz.
Ja, und da ist München ja neben Berlin absolut präsent. Aber gut, dann jetzt gehen wir dann mal direkt in unsere Kategorien, die hier vor dir stehen, quasi in unseren Podcast hinein. Mhm. Hast du eine, haben die erstmal, du sprichst ja wunderbar Deutsch, aber haben die alle drei Kategorien von Anfang an was gesagt? Weißt du, was du...
Ja.
Ja, und mit was willst du anfangen?
Ich glaube, ich interessiere mich für Zeit.
Für Zeit. Na dann.
Soll ich oder soll ich?
Nimm und ra.
Das, ups. Heimweh.
Oh, das ist spannend. Gut, dass du das gezogen hast, finde ich. Ja. Bin ich froh.
Ja. Also ja, Heimweh ist echt, es existiert. Und also persönlich für mich, also Heimweh ist auch an Menschen verbindet. Also es gibt Menschen, die ich vermisse, also mit meinem ganzen Herzen.
Seit wann bist du denn, also wie lange bist du denn in München?
Ja, ich bin da seit 3 Jahren. Mhm. Und also für das erste Mal, ich gehe diesen Sommer zurück nach Kanada für 2 Wochen.
Mhm.
Und das ist das erste Mal. Und also ich hatte erstmal meine Eltern 1,5 Jahre lang nicht gesehen. Die haben mir besucht letzte Sommer. Und aber sonst, also ich bin ganz allein hier. Heimweh, Menschen, wirklich. Das ist 100% echt. Und ich bin so froh, dass ich ein paar Gesichter wieder sehe. Bald, also in Juli eigentlich.
Und ist das, war das das erste Mal, dass du Heimweh gespürt hast, jetzt bei dieser großen Erfahrung nach München zu kommen? Oder hast du davor auch schon Heimweh mal gespürt?
Also ich war vor dieser ganzen München-Geschichte nie weg, weil also man hat einfach nicht genug Geld, wirklich, also 6 Monate lang eine Weltreise zu machen. Und also ich war nicht sehr privilegiert, ich komme nicht von einer privilegierten Nachbarschaft, kann man sagen. Und also mein Geld, ich habe wirklich viel gesammelt, viel gearbeitet, um also nach München zu gehen. Mein Hin und Zurück, also waren 2015 bis 2017. Fragezeichen. Ich bin immer verwirrt in meine Jahre. Das ist immer eine Katastrophe. Also, wenn ich mit einem Journalist spreche, er ist, oh, Emily, welche Edition von diesem Festival war das? War das das erste, der zweite? Oh, ich habe vergessen.
Tut mir leid. Alles vermischt.
Ja,
komplett. Aber zwischen 2015 und 2017 bist du öfter von Kanada nach München.
Also 3 Reisen insgesamt und ein, der war 3 Monate lang. Mhm. Und das war ein Projekt, also mit Chamonix-Musik. Wir haben gesagt, okay, jetzt, die haben die Praxis Chamonix gemacht, also dieser kleine Laden an Hauptbahnhof in der Schützenstraße. Ja. Und ich bin heimgesprungen, also, oh, ich hab Bock, kann ich in der Laden arbeiten? Und dann, wir haben einfach gemacht und die wollen eigentlich zumachen, aber oh, Emily ist da, wir lassen offen, obwohl es kostet so viel Miete. Das war sehr, sehr nett von die.
Und du hast umsonst gearbeitet dann, oder?
Hm?
Hast du umsonst dann dort gearbeitet, oder?
Ja, aber das war also Arbeit. Man darf nicht wirklich arbeiten, wenn man also
noch keine
Urlaubwissen ist.
Ich frage mich, wenn man aus Montreal kommt, dann ist das für mich so. Also das verbindet man, ist ja eine Stadt, die man absolut mit Musik verbindet. Hat man nicht auch Heimweh dann quasi nach dieser Musiklandschaft?
Das ist ein Ding, also man kann eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr schon Markus Grassel hier eingeladen haben, aber
wir kennen ihn gut.
Er hat eine super Meinung zum Thema, weil er hat in Montreal gelebt und jedes Mal, wir uns sehen oder uns treffen, er sagt, ich verstehe noch nicht, warum du hier gekommen bist, weil da ist es so geil. Aber das ist auch dieser Ding, grass is greener. Und also das ist immer irgendwo anders besser. Und Montreal ist als Musiklandschaft ist ein bisschen besonders, weil du hast dieses Sprache-Ding. Also ein Hub der Stadt ist Französisch, der andere Hub ist Englisch.
Yeah.
Markus ist in die geile englische Szene hingegangen. Und ich war mehr mit die französische Szene und ich hatte mehr mit Theater zu tun und ich
kenne. Und warum ist sie dann, also wieso sagst du die geile, also was ist daran, ist die englische besser als die französische?
Ja, die, also du hast ja so diese, der ganze Network von Godspeed You, Black Emperor, Soons und also alle die coole Bands von Constellation Records, die sind alle da, das ist, also es gibt wirklich was komplett, also irre in dieses Netzwerk, die ich eigentlich also nur ein bisschen Ahnung davon hatte durch Freunde, die ein paar Konzerten also besucht haben und also selbst, oh ja, also Sohn spielt in La Tulipe, also auf der französischen Seite, dann gehe ich hin. Und das ist, es gibt wirklich eine Trennung in der Stadt und das ist die Main Street, also La Rue Saint-Laurent, also auf einer Seite der Stadt, die heißt Main und dann die andere Seite heißt La Rue Saint-Laurent und du hast wirklich, also du bestellst einen Kaffee in 2 verschiedene Sprachen.
Ja, also, das ist schön.
Nee, und das ist super toll. Und also das, aber das ist wirklich eine Ghetto-Stadt. Also du hast also wirklich viele Viertel, die wirklich ein sich ghettoisiert haben, also mit der Zeit.
Und warum bist du dann nicht einfach in die Englische gemerged, anstatt nach dir die Mühe auf dich zu nehmen und nach München umzuziehen?
Nee, wäre es nicht günstiger gewesen?
Ja, ja, es wäre eigentlich günstiger gewesen. Nee, aber ich hatte ein paar Sachen gemacht, aber das Problem ist, dass wenn, als ich da war, alle war Arbeit irgendwie. Ich hatte überhaupt keine Zeit, Konzerten zu besuchen, weil ich selbst also Licht für ein Theatershow 3 Wochen lang jeden Abend gemacht habe. Mhm. Und
also das heißt, du musstest dich eigentlich irgendwie so ein bisschen rausnehmen, um überhaupt wieder Zeit zu haben, irgendwo einzutauchen.
Ja, oder? Ja, also zum Beispiel meine Entdeckung von der Münchner Szene habe ich gemacht, also zu Hause, als ich gearbeitet habe, so Freelance, Production Management für ein Theatershow oder eine Tanzshow, und du bist vor deinem Bildschirm und machst nur Excel-Sheets der ganze Zeit und dann, okay, ich brauche neue Musik, ich kann nicht mehr das und das und das hören. Mhm. Und dann es war eigentlich ein Zufall, dass ich die Münchner Szene gefunden habe. Und,
was hast du da gegoogelt?
Genau, oder war das ein Blog auch? Oder?
Also, was passiert ist, also ich war ehemals in ein paar Fanosphäre, also mit also Fangruppe, Fandoms, das heißt in der Fandom, also wie Kingdom, aber Fandom. Und ich war mit die älteren Fans von Franz Ferdinand, der Band. Mhm. Und ja, der Nick McCarthy in der Band ist der Bruder von Anna McCarthy.
Ah.
Die sehr berühmte Künstlerin von München. Die macht tolle Arbeit hier. Und überall in der Welt heutzutage.
Ja, das stimmt, ja.
Gut für die. Nee, und also durch, also, und dann, okay, rewind. Es gab ein Gig von Franz Ferdinand in München und ein von den Bandmembers hat geile Fotos gemacht und veröffentlicht. Mhm. Von München und eine Aktion von Damel Kapelle, die haben eine Demo gemacht, also ich habe vergessen wo, aber es dann ist das war in der ganzen Stadt und du siehst also Martin Tagar in einem Kostüm und dann Pico B und also alle die wir jetzt kennen von dieser Szene, die waren alle da und die waren auf den Bildern und dann wir haben als Fans von Franz Ferdinand, wer sind diese geile Frauen da? Die sind total toll. Und dann, wir gehen alle auf Spotify, wir finden Damenkapelle aus München, weil es gibt 2 Damenkapelle. Wir finden Damenkapelle aus München und wir finden die Musik einfach toll. Und dann, es hat angefangen, wir waren eigentlich zu dritt. Die waren wirklich, also die Fans von Damenkapelle an dieser Zeitpunkt und dann, okay, was haben die noch gemacht? Okay, Anna McCarthy hat einen Tumblr-Blog auch, oh mein Gott, das ist so geil. Und dann, es gab eigentlich ein paar Interaktionen mit die Szene, weil eigentlich die bekommen nie Aufmerksamkeit von Ausland und das ist toll. Also, hey, gut, dass ihr uns hört, geil. Mhm. Und die haben also ein bisschen interagiert und dann als gute Fangirls, wir waren, oh mein Gott.
Und die haben geantwortet.
Ja, komplett, weil also normalerweise, wenn du ein Fan von irgendwas bist, also das ist immer total one way.
Ja,
das ist Einbahnstraße.
Genau.
Ja, genau.
Du bist Fan, derjenige, der bewundert wird, weiß nicht davon.
Ja, und also ich bin ein Fan von etwas, seit ich ein Kind bin, das ist immer so, also immer viele
Leidenschaften. Das finde ich total interessant, darf ich das mal, weil ich finde nämlich, bei mir jetzt hat es aufgehört, Fantum in der Pubertät. Also ich war wirklich nur Fan bis 13, 14. Mhm. Jetzt habe ich so, würde ich nicht sagen, dass ich Fan von irgendetwas bin. Mhm. Also ich bin tatsächlich, würde ich sagen, es gibt Menschen, die mich beeindrucken, aber auch nicht in ihrer Gänze. Mhm. Also es gibt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, okay, du bist perfekt.
Nee.
Aber das stelle ich mir vor, dass ich das brauche, um sagen zu können, ich bin Fan. Mhm. Wie ist das bei dir?
Also ich verstehe genau, was du meinst, aber persönlich, ich glaube, ich war immer ein Fan, der ein bisschen kritisch war. Und zum Beispiel, also es gibt in diese Fandoms ein Begriff heißt Problematic Faves. Und das ist, wenn dein Lieblingsperson ist einfach problematisch, also macho, patriarchal oder bla bla bla. Und dann, oder also mit der MeToo-Movement, dass Johnny Depp ist ein Arschloch oder bla bla bla. Aber es gibt viele Leute, die sagen, also nee, also für mich der Arbeit dieser Person, zum Beispiel Michael Jackson, das beste Beispiel.
Also du kannst es immer so trennen, also das eine das künstlerische und das andere die menschliche Ebene.
Nein, das ist nicht, was ich meine. Jetzt. Moment. Aber zum Beispiel, also wenn man weiß schon, dass jemand problematisch ist, und dann du kannst also dich entscheiden, okay, habe ich Bock, dieser Person weiter zu folgen oder nicht? Zum Beispiel für mich, Michael Jackson ist ein No-Go. Also das ist okay, ich habe keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Es gibt was ein bisschen schmutzig mit die ganze Musik jetzt, weil es gibt immer im Hintergrund diese Idee, dass vielleicht diese Person hat alle das gemacht, obwohl alles ist allegedly oder so. Es ist kein Bock mehr. Und dann ist es okay, nö. Und dann, was ist der, also zum Beispiel mit einer Band wie Franz Ferdinand, ja, die sind einfach nicht super problematisch. Manchmal, die unterhalten sich ein bisschen komisch auf Twitter oder sowas. Das war also vor ein paar Jahren. Jetzt, ich folge die nicht mehr auf Twitter, ich habe keine Zeit dafür. Nee, aber vor ein paar Jahren, das war wirklich ein Ding. Okay, aber ist das problematisch oder nicht? Und die Frauen in diese Fandoms, die ein bisschen jünger war, weil also ich war schon also 25 Jahre alt oder 24, das ist schon älter als die, also älter waren normale Fans.
Alter Durchschnitt, ja.
Ja, die Durchschnitt ist was, also 14, 15 Jahre alt. Mhm. Und dann, wir waren also die älteren Fans. Und dann, wenn ein Teenager kommt und sagt, ah, nee, aber er hat das getwittert und dann ist jetzt ein Arschloch und ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, calm the fuck down. Und dann aber
das hat sich ja scheinbar bei dir auch verändert. Also wenn du jetzt gerade sagst, also das interessiert mich nämlich total. Also,
ich habe auch noch eine Frage.
Ja, natürlich. Also das interessiert mich total, wenn du sagst, ich habe den früher auf Twitter gefolgt, für sowas habe ich jetzt keine Zeit mehr. Wie war dein Fandom so Anfang der 20er und was ist jetzt? Also wie unterscheidet sich das?
Ja. Nee, aber zum Beispiel also vor Franz Ferdinand oder vor die ganze so Indie-Pop-Ding. Also ich war eigentlich ein großer Fan von Meryl Streep und so weiter, aber nur für wirklich also wow, die hat das getragen an der, also in Cannes oder sowas und das ist so schön, Wahnsinn. Und ja, okay, was für eine Langeweile. Nee, aber das war einfach so, das ist nur ein Hobby, das ist was zu folgen. Und ich muss sagen, heutzutage ich folge gar nichts. Ich folge vielleicht Drama auf YouTube und die Beauty-Community ein bisschen, weil es lustig ist, aber fühle ich mich wirklich also involviert in eine Szene online zu einem Leidenschaftsthema oder was? Eigentlich nicht mehr. Und es kommt viel davon, dass wenn du zum Beispiel die Münchner Szene, es gab einen Moment in meinem Leben, jemand wie Pico B, das war, oh mein Gott, was für ein Künstler, oh mein Gott, das ist so toll, was er macht. Und dann du triffst den Typ in der Straße oder in einem Bar und dann du redest ein bisschen und dann ist es, ja, das ist eine normale Person und dann...
Wie alle normal
sind. Das ist nämlich auch etwas, was bei mir dazu beigetragen hat, das ist wirklich der Gedanke, ja, die haben auch Durchfall. Die haben auch, die weinen auch, wenn... ihr Hund stirbt. Ja. Und das war das irgendwie für mich so dieses, okay, das sind alles Menschen, ja, die haben halt Talente und können die entweder gut in Szene setzen oder nicht, oder sind besonders hübsch oder nicht, aber das ist für mich noch nichts, was einen Menschen anjubelnswert macht.
Ich habe da aber jetzt tatsächlich...
Das ist meine. Also, ich finde das total interessant, die anderen, weil das ist ja auch psychologisch total interessant.
Und warum man folgt jemandem und warum man macht das eigentlich? Es fehlt was in der Leben. Punkt. Einfach.
Frage eben.
Ja.
Oder muss man das so absolut sehen oder ist es vielleicht auch einfach eine Neugier zu bereichern?
Ich mache eine Selbstdiagnose, also komplett. Also ja, es gab einen Moment in meinem Leben, ich habe mich gelangweilt eigentlich und ich brauchte irgendwas.
Entertainment.
Wirklich.
Ja, okay.
Und es ist wirklich so.
Und ich habe jetzt da eine Frage dazu, weil du eben Pico B gesagt hast, also das weiße Pferd ist Wahnsinns Kunst natürlich, aber es ist jetzt ja nicht sehr bekannt oder es ist jetzt nicht, genau, kennen nicht viele Leute. Jetzt interessiert mich, weil du gesagt hast, Franz Ferdinand hast du gefolgt. Mhm. War das dann in dem Moment für dich, als die bekannter wurden, nicht mehr so interessant? Also bist du eher schon jemand, der sagt, naja, ich will schon die Entdeckerin sein und ich will das exklusiv für mich, weil das gibt's ja auch ganz viel. Sobald dann eine Band bekannt ist, sind die scheiße oder so. So, nee, dann können sie nicht mehr auf dem Studentenradio laufen oder so, weil sie sind bekannt.
Nee, eigentlich, ich glaube so, also mit ganz Franz Ferdinand-Ding, das war eigentlich eine Nostalgie von, es war eine Nostalgie von 2001, Take Me Out, und dann ich war irgendwann in einem Musikfestival, ich habe die auf der Bühne gesehen und so, ah, die sind eigentlich toll. Und dann habe ich ein bisschen mein Research gemacht und dann, ich habe diese Fandom entdeckt eigentlich und als Fan generell.
Also du hast mit Franz Ferdinand den Fandom entdeckt und auch München.
Ja. Nee, aber das ist ein längerer Zeitpunkt. Und dieser ganz Fandom von Franz Ferdinand war was, der eigentlich ganz wichtig für mich war. Ein ganz Jahr vor die ganze München-Entdeckung-Ding.
Sind wir ganz schön abgeschweift von unserem Heimweh.
Voll.
Aber okay. es hat ganz viel damit zu tun irgendwie, oder? Weil mit irgendeiner Sehnsucht, die du erfüllt hast durch dein Fantum, bist du erstmal dahin gekommen, dass du nach München gekommen bist und Heimweh überhaupt zum ersten Mal richtig spüren musstest.
Mhm. Ja, vielleicht. Okay. Und Heimweh ist auch über Essen. Das ist ein Thema. Also das Essen ist toll hier, ja, frisch, wahnsinnig gut, bio, bla bla, aber es gibt ein paar Schrottessen. Also zum Beispiel, also was ein Delikatessen von Quebec mit French Fries, Gravy und Cheese Curds, die ich vermisse. Das heißt Poutine, also wie der Präsident. Und, ja. Und es gibt ein paar Sachen, wieso die wirklich
so Specialties, Locals triggern. Ja. Das verstehe ich. Aber du, weil du ja vorhin gerade ein paar Mal gesagt hast, grass is always greener on the other side, ist es denn jetzt eigentlich so, dass du nach 3 Jahren in München auch wieder Liebe für die französische...
Nee, ich bin happy hier. Also ich bin hier hingekommen, nicht nur für die Musik, das wäre ein bisschen irre. Es gab auch persönliche Gründe, das war okay, jetzt ich muss irgendwo hingehen. Und zwar, es gibt Möglichkeiten da, probieren wir mal. Und okay. das war eher rationell als nur ein, okay, jetzt, wenn ich das nicht mache, dann ich habe mein Leben verloren, bla bla bla. Das war wirklich mehr ein rational Ding.
Sollen wir eine Kategorie weitergehen?
Ja.
Von Heimweh aus der Zeit haben wir jetzt noch Sein und Laster übrig.
Gehen wir in der Tief.
In den Laster.
Oh.
Und zwar
Frust.
Ja, also das haben wir aufgeschrieben, weil wir gefunden haben...
Verstehst du es?
Ja, das ist wie Frustration, nicht wie Fear. Also,
nee, genau. Also die Julia ist auf was gestoßen. Vielleicht willst du es erzählen.
Ach so, genau. Nee, nur einfach, also als Beobachtung, du bist hierher gekommen, hast so viele Sachen aufgebaut und so viel kennengelernt, so viele Leute kennengelernt, die dann auch entzaubert wurden vielleicht zum Teil. Aber du hast so einen Kommentar gemacht zu einem Artikel über die alte Utting. Genau, wo irgendwie es waren so 5 Punkte, die du aufgeschrieben hast, und der letzte war so ein bisschen so...
Ein Rant, vielleicht um unsere Zuhörer mit einzubinden. Also es gibt ein Rant auf ihrem Blog im Grunde über die Münchner Subkultur.
Ja.
Und den kann man eigentlich ein bisschen so zusammenfassen. Mich nervt, dass eigentlich alles shabby chic ist. Mhm. Oder?
Ja.
Genau, und als letzten Punkt dann wirklich so ein bisschen frustriert, so, ja, dann, ich bin jetzt müde. Also,
es macht müde.
Und frustriert. Deswegen sind wir darauf gekommen, auf den Begriff vielleicht mit dir darüber reden zu wollen.
Ja,
ich möchte total gerne mit dir darüber reden, weil ich nämlich total... also ich bin... Wir hatten ja Daniel Hahn hier auch schon als Gast in unserer...
Daniel Hahn, der die alte Utting macht.
Der das Bahnwärter Thiel verantwortet. Und ich bin... ein großer Fan dieser Projekte, weil ich habe in Berlin gelebt, ich habe überall in wilderen Städten gelebt, wo es alte, also nicht dieses konstruierte Raum der Subkultur ist, sondern Platz einfach da ist. Jetzt ist aber eine Stadt, in der es sehr teuer ist und in der wenig Platz ist. Das heißt, man muss bewusst Räume schaffen. Und jetzt sind diese Menschen, die diese Räume schaffen, finde ich, leisten etwas, tragen etwas dazu bei, dass hier diese Stadt irgendwie auch, was weiß ich, dass ja dann irgendwie so eine Süddeutsche Zeitung feiert, dass wir in der New York Times sind, weil wegen dieser Utting.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, das ist halt jemand, der was gestaltet. Natürlich ist es dann nicht, kannst du dann da kein Bier für 50 Cent trinken, weil das hat Geld gekostet. Der Mensch muss davon auch leben können. Mhm. Warum nervt dich das?
Warum?
Mhm.
Ah, das ist nicht, weil das Bier zu teuer ist. Das ist nicht so. Nee, mein Problem eigentlich kommt wirklich von Orten, die ein Disneyland von Subkultur auftreten eigentlich. Und ich nutze diesen Begriff Disneyland wirklich, weil ich fühle mich wie in Disneyland, wenn ich in diese Orten gehe. Und zum Beispiel das total Gegenteil, zum Beispiel also in der Zockerstraße, wenn man dahin geht, jetzt ist es wirklich Schrott. Und jetzt ist es wirklich so, es gibt keine Liebe mehr in ein paar Räume. Also die Leute haben einfach also ein bisschen zu betrunken oder irgendwas anders. Die punchen in einen Van und dann ist es, yeah, ich habe mein Ding hier genau, weil dieser Ort wird sowieso abgerissen und fuck dieser
also
Ort.
Das ist gerade eine aktuelle Zwischennutzung namens Common Ground, nur für Zockerstraße ist jetzt vielleicht nicht so der Begriff, den man weiß.
Genau. Ja. Mhm. Nee, und also so ein Ort ist auch nicht gut, weil es gibt dann keine Liebe, wenn das Ort nur zu Schrott geht und dann die Leute gehen hin, weil die wissen, dass ja,
jetzt sich niemand da verantwortlich fühlt auch irgendwie, ne?
Also es gibt Leute, die schon der Verantwortung tragen, aber das Problem ist, wenn es gibt ein bisschen zu viel Laissez-faire, dann das schafft also es kommt was Schmutziges, also außer den Menschen eigentlich. Und es gibt Menschen, die normalerweise sich gut verhalten. Und dann die machen was ein bisschen kaputt und das finde ich nicht nett. Mhm. Und das Gegenteil, wenn du hast also fake schmutzig und fake Graffiti und das ist, nee, aber das ist nur Street Art, aber mach das als Street Art, das ist okay. Das ist auch okay, aber das für mich, das ist nicht Subkultur, wenn das ist ein Auftritt eigentlich. Und das für mich ist wichtig, weil Subkultur muss frei sein und frei nicht kostenlos. Also wir brauchen alle Kohle, um die Sache zu machen. Das kommt damit. Also leider. Also ich würde gern auch nur freie Konzerte anbieten in meinen Konzertreihe, aber ich kann das nicht. Also sonst ich würde immer selbst auszahlen. Was ich auch manchmal mache.
Was ist denn dann deine Lösung für München? Weil ich meine, du lebst jetzt 3 Jahre hier, du kennst diese Stadt, hast dir wahrscheinlich jetzt 3 Jahre lang Miete gezahlt und auch schon mal eine andere Wohnung gesucht und und so weiter und so fort. Mhm. Was ist denn dann dein realistischer Wunsch für?
Also das ist ein Ding zum Beispiel, wenn es gab dieser Munich Needs Pop Ding. Wir haben gefunden, dass wenn wir probieren alle Leute von die verschiedenen Bereiche und auch also Popkultur, Subkultur und echte Subkultur, wenn wir probieren also zusammenzuarbeiten, es gibt wirklich einen Clash von Ideen und Realitäten. Also die Leute von der, also was ich nenne die echte Subkultur München, die leben nicht von der Kunst, die haben alle einen Nebenjob oder 2 oder 3. Also zum Beispiel, es gibt Label-Owners in München, also die haben ein echt Label mit 70 also Platte schon veröffentlicht, die arbeiten in 2 Kaffeehäusern. Und dann das ist echte Subkultur. Und das ist Leute, das ist nicht, weil die nicht so klug sind mit so also Wirtschaft, oder das ist nur, dass die haben keinen Bock, Erfolg zu haben. Und es sollte auch ein Platz in München dafür sein.
Und ja, das ist, also das, die Kritik, das verstehe ich, dass also das. Also, ja,
also was
ich bin,
also,
nee, ambivalent. Ich bin
die
ambivalent.
Die Professionalisierung von der ganzen Szene, also es ist leider nicht möglich. Es muss Orten geben, das ist nur frei. Eigentlich.
Genau, wo man eben sozusagen testen auch kann. Ja. Macht mir das Spaß?
Und nicht nur Zwischennutzung, bitte. Wir haben keinen Bock mehr, immer wieder von null anzufangen.
Ja, aber das ist ja, da fängt jetzt der Widerspruch an. Ne? Also wenn du nicht nur Zwischennutzung willst, musst du irgendwie Kapital haben, um dir irgendeinen Raum zu nehmen, wo du noch länger
behalten
kannst.
Aber das ist, was ist geil in Montreal eigentlich, weil da, es gibt Orten, die also von der Stadt angeboten werden.
Ja,
für einen niedrigen Mieter. Das ist okay, jetzt, das ist ein Kulturviertel, das für dich und dich und dich, wir machen es ein bisschen.
Genau, aber dafür muss man ja sozusagen, dafür braucht man ja einen Willen, damit die Gemeinschaft die Kosten übernimmt, die dann die subkulturelle Szene nicht selber trägt.
Ja.
Genau, also die Diskussion gibt es in München auch.
Ja, ich weiß.
Es ist nur eine Stadt, in der am Schluss häufig die wirtschaftlichen Interessen einfach stärker sind, weil es eben so wenig gibt. Mhm. Das ist das Problem, dann gewinnt Kapital immer. Wenn es Platz gibt, dann gewinnt Kapital nicht immer, weil dann hat man ja auch, es gibt ja auch, also gibt immer Liebhabersachen so.
Aber bist du jetzt quasi schon so ein bisschen resigniert, also so Hoffnung aufgebend oder also was heißt das für dich und deine Arbeit, die du so hier machst? Oder also wie du die Subkulturszene unterstützt, das ist halt schon einmalig und toll, und dass du hierher gezogen bist dafür auch. Und jetzt habe ich das Gefühl oder den Eindruck, den du mir hoffentlich nicht bestärkst oder bestätigst.
Eine offene Frage, Julia.
Dass du halt dich eher zurücknimmst oder sagst, ja, dann halt nicht.
Nee, aber also als ich hier gekommen bin, das war ein Ding, also in meiner ersten Woche in München, ich habe einen Kreativworkshop geschrieben, und das war, ich habe wirklich probiert, also weil ich bin hier gekommen, und als wir mit Rote Sonne angefangen, also ich habe ein ganz Jahr einmal pro Woche ein Konzert in Rote Sonne organisiert, und als ich die Rote Sonne Reihe angefangen habe, der Wunsch war, okay, jetzt wir probieren also eine professionalisierte Szene zu, also Bühne für die Szene anzubieten.
Ja.
Mhm. Und in der Weg von Professionalisierung. Mhm. Ich hatte wirklich dieses Ziel auch. Und ich habe gefunden, dass es funktioniert nicht, weil das ist nicht, was die Künstler wollen.
Mhm.
Und das kommt wirklich von einem Wunsch. Also als Support, also Unterstützerin von der Münchner Szene, wenn du merkst, dass die Leute haben keinen Bock, also sich zu professionalisieren oder erfolgreicher in München zu sein oder bla bla bla, weil, also das ist ein Ding, also natürlich würde ich an alle Bands eine Tour in Kanada anzubieten, aber ich habe einmal gemacht und es hat nicht funktioniert wegen Visum. Es gibt immer also Hürde zu diesem ganzen Ding, also, aber selbst in München, es ist schon schwierig, was zu machen, aber probieren wir mal hier erstmal.
Aber also wenn ich jetzt wäre ich frustriert über die Münchner Musiker dann. Also weil ich mir denke, hey, jetzt versuche ich doch irgendwie gerade eine Bühne zu kreieren, in der dann Platz ist für alles, was sonst keinen Platz hat. Wenn ihr da nicht mal Bock drauf habt, dass es das gibt, weil ihr dann euch da eingeschränkt fühlt, na, dann braucht ihr aber auch nicht jammern, dass ihr nicht gehört werdet.
Nee, aber das ist
also
das
Problem. Also jetzt platt gesprochen, ne?
Nee, aber das Ding ist, die Leute haben alle Bock gehabt, in Rote Sonne zu spielen, weil die Anlage super geil ist.
Ja.
Und also es gab nie ein Problem, Bands zu finden. Also das war wirklich, du, nächste Monat Rote Sonne, ja, okay, machen wir. Und das war wirklich schnell. Also die Leute haben alle Bock gehabt. Das Problem ist, dass das Publikum war nicht bereit, in der Rote Sonne einmal pro Woche ein Konzert zu besuchen, auch von Münchner Bands.
Ach so, also es ist nicht die Musiker, sondern es ist das Publikum, das du
kennst. Also, ich habe angefangen mit keiner Zielgruppe. Also Wirtschaft, groß Fail eigentlich, wirklich. Also ich habe nicht als
und woran lag das? Ist das ein Marketingproblem?
Ein Marketingproblem, und auch, also man muss die Zielgruppe finden, einfach für diese Bands. Und wenn man nicht wirklich ein Studie von die ganze Szene, auch das Publikum gemacht hat, und das ist ein Ding, diese Subkultur, es gibt so viele Musikgenres, es gibt so viele Arten Musik, und auch, also das bedeutet, es gibt viele Zielgruppen eigentlich. Mhm. Die Leute, die verlieben sich für Desolat, sind nicht die gleiche für Leroy. Das ist natürlich so. Und das war mein Fail war eigentlich, dass ich nicht die Zielgruppe identifiziert, weil ich alle geil fand. Was funktioniert ein bisschen mehr heutzutage, ist zum Beispiel, was wir gemacht haben mit Knobs and Wires, also elektronische Musikfestival, Synthesizer orientiert, wirklich, also mit einer echten Zielgruppe, Nerds. Und dann, das war ein super Erfolg, weil es nur Nerds da gab.
Und du bräuchtest eigentlich für die Munich Again Konzertreihe, für jedes einzelne Konzert eine eigene Zielgruppenanalyse und dann eine Überlegung, wie man die erreicht.
Ja, und dann so, was für eine Menge Arbeit für ohne Geld.
Für ohne Geld, ja. Das ist eigentlich immer das Thema.
Ja, und also, ja.
Und nach diesem Jahr in der Roten Sonne, da hättest du auch einfach sagen können, so, ja, schade, hat nicht geklappt, ich gehe zurück nach Kanada. Aber was war quasi dann der Grund für dich zu sagen, nee, ich bleib? Und aber gab es irgendwelche privaten Gründe vielleicht, die dann gemacht haben, dass du gesagt hast, nee, ich bleib hier?
Nee, aber für mich, also Rote Sonne, also wenn wir, weil das war wirklich wir haben uns gesessen und okay, was wollt ihr machen mit Rote Sonne? Wir wollen mehr Techno machen und manchmal Konzerten in dieser Richtung. Gut, ich bin nicht mehr die richtige Person für euch. Gut. Und dann, wir sind noch Freunden. Also ich darf auch noch da gehen, Konzerten. Ich bin nicht aufs Verbot. Nee, aber das ist ein Ding. Also, das ist gut, finde ich, wenn die Orte selbst also wissen, was sie wollen. Und also Rote Sonne ist nicht ein Miller, die alle Genres machen kann oder Feuerwerk. Und das ist toll, wenn die Leute das wissen. Und weil, also um wirklich ein Konzerthaus zu haben, die verschiedene Publikum hat, du brauchst wirklich ein Marketing-Team. Also wie?
Die Zeit läuft uns davon.
Ich weiß.
Es ist krass. Wir brauchen dich jetzt für die letzte Kategorie.
Okay, wir sind jetzt in Sein.
Ich wollte doch jetzt noch private Gründe hören.
Ja, da kommen wir vielleicht ja noch dazu.
Also ein neuer Zettel. Talente.
Talente, finde ich gut. Achso, ich darf, bitteschön, die Bühne ist frei.
Du bist also für mich, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, hast du auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Interessen.
Ja.
Und du bist ja auch Licht.
Mhm. Designerin.
Ja. Wie kommt man denn dazu?
Also das ist ein Ding, ich in der Theaterschule entdeckt habe, dass ich bin eigentlich nicht schlimm damit eigentlich. Und für mich, das ist mehr ein... Das ist ein Painting eigentlich. Das ist wirklich mehr, du malst etwas auf der Bühne. Und also mit entweder mit Farbe oder nur mit also verschiedene Weißfarben oder Tints. Ich weiß nicht. Also ich kenne nur diese Begriffe in Französisch. Ich habe nur in Französisch gearbeitet mit diesen Wörtern. Das ist wirklich ein großes Privileg, wenn man hinten ein Mischpult ist. Aber ein Mischpult für Lampen und du hast also super geile Contemporary Tanz vor dir und dann du machst also Spotlights, also psha, psha, psha. Ja, und dann du spielst mit dem Körper, mit der Musik. Das ist wirklich voll Spaß.
Ja, das ist voll die Kunstform auch einfach.
Mhm. Ja, ja, und das ist wirklich, es braucht wirklich viel Fokus eigentlich, weil das ist auch sehr technisch und manchmal was nicht gut geht und du musst wirklich schnell sein, weil es kann gefährlich sein für die Leute auf der Bühne, wenn es gibt kein Licht.
Ja,
ja, das stimmt.
Das stimmt.
Und das ist eigentlich was der...
Ich habe das mal erlebt bei einem Konzert, wo ich gespielt habe, da hat der Lichtmann die Nebelmaschine sehr gerne betätigt und dann war irgendwann die ganze Bühne voll mit Nebel, also wirklich komplett voll, man hat gar nichts mehr gesehen und ich habe aber zum Bass dazu noch Fußorgel gespielt und ich habe die einfach nicht mehr gesehen und ich wusste nicht, wo die ist und dann bin ich so am Boden gekniet und habe so gesucht, wo ist die scheiß Fußorgel. Also es kann wirklich blöd ausgehen. Und gibt es aber jetzt, wäre ja schön, in Kanada ein bisschen mehr Lichtfrauen als in Deutschland?
Ja, komplett.
Cool.
Das ist ein Ding, die Theaterschule generell, die sind fast 50-50%. Und das ist ein Wunsch von den Administrationen, dass es gibt wirklich eine
Quote Parität. Auch?
Es gibt keine Quote, aber es gibt eine moralische Quote eigentlich. Es gibt nie eine Klasse nur von Frauen, nur von Männern. Und zum Beispiel in meiner Gruppe, wir waren also, das war eine Klasse von 8 und wir waren 5 Frauen und 3 Männer.
Mhm. Und die dann auch, also das sind in der Schule ist es meistens so, und das ist ja bei uns auch in Medizinstudien mittlerweile 70% Frauen, das studieren trotzdem, sind in Führungspositionen fast keine. Und deswegen frage ich mich dann eher, wie wird das dann in Kanada gemacht, dass man dann auch aus der Schule dann heraus
in den Beruf geht.
In den Beruf geht und den dann auch in einer...
Also an der französischen Seite... sind die Feministen ganz stark. Das kann ich sagen. Also es gibt eine Bewegung, also eher von die Radikal, also Radikalfeminismus-Bewegung und dann auf der also englischen Seite, es gibt mehr von die Queer-Feminismus. Also eine ist ein bisschen mehr gewaltig und eine ein bisschen mehr peaceful. Und dann, das macht schon einen großen Unterschied, wenn die Frauen, die schon gedrillt sind in der Schule, lass keinen Platz zu Männern, sondern du kriegst keinen Job. Und das lernst du in der Schule, also informell eigentlich. Und das ist
also ein radikaler Feminismus ermöglicht es einem, dass man am Schluss auch die Jobs dann ausüben kann. Ist das deine These?
Also ja, das ist wirklich mehr in der Alltag eigentlich, dass die Leute reden mehr
darüber. Aber kannst du das dann in Kanada auch?
Es gibt auch einen größeren Backlash eigentlich.
Ja, würde ich gerade sagen, aber kannst du eine Grenze ziehen, das ist auf der französischen Seite, das ist so, auf der englischen Seite
ist es so. Ja, wir gehen nicht zu den gleichen Schulen. Also auch, was die Leute lernen in der Schule, ist total anders. Also Also die Leute, die sind in Concordia, haben Gender Studies und dann die Leute, die gehen zu l'Université du Québec à Montréal, die haben études féministes. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied, also Gender oder Feminismus. Also.
Ja, genau.
Und also das bedeutet, dass auch also die radikalen Feministen haben viel zu lernen von also Queer- und Trans-Bewegungen auch, weil die sind total veraltet. Aber es bewegt sich schon, das ist schon gut. Aber das ist wirklich also, das ist auch die Geschichte mit Frankreich auch. Also wenn der Hauptland, also gib uns Simone de Beauvoir, also das ist was anderes als Judith Butler. Also das ist wirklich so.
Ja, ja, okay.
Genau, was mich noch interessieren würde, du legst auch auf oder noch aktiv oder nicht mehr?
Ja, für Spaß, aber wirklich für Spaß. Das ist ein Ding, also zum Beispiel, also ich bin ganz freundlich und ich teile an verschiedenen Events von Wut, der Wut-Kollektiv, aber ich bin nicht ein Wut-DJ oder DJ/DJ, ich weiß nicht, welcher ist richtig.
DJ.
Ja.
Man sagt nicht DJ.
Ja, das sagt man nicht, genau. Habe ich auch schon gelernt.
Alles klar. Aber ich mache das wirklich mehr für Spaß und als, okay, jetzt ich habe Bock, Musik zu mischen und was passt gut zusammen und mehr ist also auch Wiederentdeckung von meiner eigenen Musik.
Und hast du das hier in München angefangen oder schon in Kanada, also auflegen? No,
wirklich hier. Also es gab niemand in Kanada an mir gefragt, ah, hast du Bock aufzulegen? Nee. Aber hier schon.
Finde ich cool.
Ist das
ein spät entdecktes Talent.
Ja, kann man, ja, genau. Und kann man das auch sagen, dass vielleicht dadurch, dass es in München ein bisschen kleiner ist, eine größere Förderung auch untereinander stattfindet? Also, dass man, weißt du, weil weniger Leute...
Also, ich glaube, Exotismus ist immer sexy. Also, das ist auch ein Ding. Wenn man aus Kanada kommt und sagt, hallo, ich liebe München, dann bist du sofort die Freundin von vielen Menschen eigentlich. Das ist auch ein Ding. Also, ich wäre nicht hier,
wenn du nicht deinen Unicorn-Status hättest.
Ja, ja, genau. Mhm. Und also, wenn ich mir verliebt hätte für also Berlin, ich wäre auch nicht im Radio jetzt gerade. Das ist auch ein Thema.
Mhm. Also du bist dir der Größe dieser Stadt und dessen, was dadurch anders ist, einfach auch sehr bewusst, wie ich merke gerade. Mhm. Okay. Mhm. Und hast du dich in München verliebt?
Mhm.
Hast du dich in München verliebt? Also auch hast du auch ein Paar?
Ja, ja.
Ja, das heißt, du wirst auch in München bleiben erstmal?
Ja.
Ja. Ja, das klingt
das wunderbar. Das Herz ist hier, okay.
Das Herz ist hier, das Heimweh ist einigermaßen im Griff, der Urlaub zu den Eltern ist schon geplant.
Ja.
Gut. Wir haben am Schluss unseres Podcasts immer eine Frage.
Ja.
Die kennst du schon, ne?
Ja.
Was ist München für dich?
Oh Gott. Ich habe probiert, nicht die Antwort also in meinen Kopf also vorher zu antworten. Und ich habe wirklich, also das ist wirklich jeden Tag, die Antwort ist was anderes. Es gibt Tage, also die sehr frustriert sind und dann, München ist... Und dann, es gibt Tage, das ist nur einfach also Schönheit. Also es gibt Tage, wo man nur Schönheit draußen sieht.
Aber fühlst du dich zu Hause hier?
Das ist ein Ding. Es ist sehr schwer, sich zu Hause zu fühlen irgendwo. Also persönlich, also ich habe ein Haus gekauft in Kanada und da, ich fühle mich nicht zu Hause. Also das ist ein Ding, also ich glaube, das ist ein lebenslange Suche für mich, ein Zuhause zu finden. Und jetzt gerade in meiner Wohnung, ich fühle mich nicht wirklich zu Hause. Aber das ist doch okay, weil die kosten nicht so viel Geld. Deswegen, ich behalte die Wohnung. Mhm. Aber das ist ein Thema. So auch, also ich hatte an einen Moment in meinem Leben gedacht, dass okay, weil ich bin nach Montreal umgezogen auch. Also ich komme aus dem Land. Und also ich war 17 Jahre alt und ich habe tschüss die Eltern gesagt, ich gehe nach Montreal. Und ich habe auch nicht wirklich gefühlt, dass okay, ich bin jetzt zu Hause. Aber ich glaube, es kommt mit das ist ein lebenslang, also wie kann man das
nicht?
Lebenslange Suche. Vielleicht hoffentlich nicht lebenslang.
Also sich die Roots in der Herde zu machen.
Ja. Ja.
Also ich mache jetzt so also Bewegungen mit meinen Händen. Also man in der Studio kann schon das sehen, aber nicht
ein, in dem Podcast. Du bist auf einem Wurzelsuchungsgrabensprozess. Du bist mit dem Wurzelgraben beschäftigt.
Ja, und das dauert.
Ja. Okay. Ja. Schön, dass du deinen Unicorn-Status bekommen hast. Vielleicht hilft dir ja beim Wurzeln schlagen. Und vielen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr wissen wollt, was nächstes Mal kommt, wer nächstes Mal zu uns kommt, dann müsst ihr auf jeden Fall unseren Instagram-Account
abonnieren, sagt man das?
Abonnieren, ja, so sagt man das. Sagt man das. Und vielleicht auch uns einen Kommentar bei den diversen Kanälen hinterlassen, wo man uns hören kann, bei Spotify, iTunes, Podigy. Das würde uns sehr freuen. Und folgt uns bei Instagram und schreibt uns, wenn ihr Lust habt und vielleicht auch, wenn ihr Vorschläge habt, wer mal zu uns kommen soll. Markus Grassel ist ja schon angesprochen worden, über den denke ich auch gerade nach. Also vielleicht
Nahaufnahme-Podcast.
Genau.
Genau, und die Emily hat uns auch noch eine Spotify-Playlist dagelassen, beziehungsweise auf Radio Feuerwerk könnt ihr sie jetzt auch gleich live hören, aber eben auch auf Spotify nachhören. Und vielleicht magst du einen Song daraus noch ankündigen, weil er ist, also die Playlist ist sehr münchenlastig.
Ja, es ist eigentlich 100% München.
Ja.
Also das ist ein Ding, also heutzutage, also ich probiere nicht also Heimatrichtung zu gehen, aber das ist schon, also ich muss sagen, es gibt viel Schönes in München. Und diese Playlist habe ich gemacht, weil es ist nur Lieder, die noch was zu mir machen, weil also das ist Songs, die, wenn ich die für das erste Mal gehört habe, mir also wirklich, boah, das ist so gut, was jetzt in dieser Stadt passiert oder stattfindet. Und es gibt auch ein, also die Reihenfolge von die Lied ist auch wichtig. Und deswegen, ich würde nur die erste, also Lied, also vorstellen. Und zwar, das ist Happened von From the Void bei Leroy. Und das ist sein Album. Ich hatte das Privileg zu hören, also vor es veröffentlicht war. Und also als geheim Soundcloud-Link. Und ich war wirklich, also wirklich repeat, repeat, repeat auf dieses Lied, also vor es wirklich veröffentlicht war. Und ich fühlte mich so, so privilegiert und special.
Jetzt hören wir es zumindest einmal an.
Genau. Dann wünschen wir euch viel Spaß und bis zur nächsten Ausgabe.
Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, Nahaufnahme_Podcast.